Es gibt einen Spruch im Hause Dollinger, der immer wieder auftaucht, der meistens von meinen Lippen kommt, der heißt so: Hat jemand meinen Geldbeutel gesehen? Oder einen zweiten Spruch, den es gibt: Hat jemand meinen Schlüssel gesehen? Und dann renne ich durchs ganze Haus von oben nach unten, von rechts nach links und suche meinen Schlüssel und suche meinen Geldbeutel. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin jetzt hier heute Morgen, dem das so geht. Vielleicht geht es euch auch so. Und manchmal ist das ziemlich tragisch, weil ich dann halt die Sachen nicht finde. Die sind dann halt nirgendwo im Auto, im Handschuhfach. Also nicht mein Geldbeutel, das sage ich jetzt nicht, dass ich ihn dort wieder verstecke oder so. Aber der Schlüssel ist halt weg und das kann dann sehr tragisch werden. Zum Glück gibt es ja andere Geldbeutel, wo ich was klauen kann im Haus. Das geht dann alles. Es gibt so Dinge, die man verlieren kann. Es gibt Schlüssel, die man verlieren kann. Ich habe euch mal einen Schlüssel mitgebracht, der ist ein bisschen größer. Hoffentlich verlieren wir den nicht. Das Thema von heute Morgen ist: Liebe ist der Schlüssel zum Leben. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. 40 Tage, die wir miteinander unterwegs sein wollen, 40 besondere Tage liegen vor uns, 7 besondere Gottesdienste, 7 besondere Abende in den Kleingruppen, 40 Tage, in denen wir erleben wollen, wie die Liebe Gottes unser Leben verändert. Und wenn der Schlüssel, wenn die Liebe wirklich der Schlüssel ist, dann ist es gut, wenn wir den Schlüssel nicht verlieren, sondern wenn wir den immer bei uns haben und möglichst immer wissen, wo er ist und immer wissen, dass er passen kann. Warum machen wir diese besondere Zeit? Wir haben uns als Gemeindeleitung da lange drüber unterhalten. Wie können wir uns als Gemeinde ein Stück weit weiter vorwärts bringen? Gott sagt einmal in der Bibel: Ich bin nicht interessiert an euren Opfern und an eurer Anstrengung. Gott ist nicht interessiert an den vielen, vielen Dingen, die wir machen oder nicht machen oder was wir leisten oder nicht leisten. Was er wirklich will, ist, dass wir ihn zuerst lieben und dass wir einander lieben. Das ist das Wichtigste, das höchste Gebot. Und deswegen wollen wir uns die nächsten Wochen um dieses Thema herum immer wieder drehen und immer wieder klar darüber nachdenken. Ich möchte mit euch jetzt zu Beginn, bevor wir da groß einsteigen und erste Predigt hören und all das, noch einmal miteinander beten. Denn wir können ja ganz, wir können 7 Wochen, wir können 7 Monate über die Liebe reden. Wenn sie uns nicht packt, dann ist alles umsonst. Alles umsonst. Und ich möchte jetzt darum beten, dass Gott unser Herz berührt, unser Herz aufmacht und dass Worte, die er sagt, Werte, die er sagt, in unser Herz hineinkommen. Von heute an, diesem Tag an, über die nächsten 7 Wochen hinweg. Ihr könnt gerne sitzen bleiben und ich bete mit uns. Jesus Christus, du bist Liebe. Und die Liebe ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben benötigen. Wir werden heute darüber nachdenken und jetzt laden wir dich als der Ursprung der Liebe, als das Zentrum der Liebe, als das Ziel der Liebe bewusst in unsere Mitte ein. Du bist der Schlüssel zu all diesem, was wir in den nächsten Wochen miteinander besprechen werden. Und wir wollen nicht nur darüber nachdenken, sondern wir wollen auch selber berührt werden von dir. Und dazu laden wir dich ein, dass du jetzt redest, dass du die in den Kleingruppen redest, in der persönlichen Zeit, die wir haben, und dass wir einfach merken, wie gut du es mit uns meinst. Amen. Den Text, den wir heute Morgen uns anschauen, der steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, und wir werden den in einem kurzen Videoclip uns jetzt anschauen, die Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Vielleicht müssen wir da auch zumachen, den Vorhang. Christopher, probier mal.
Liebe Geschwister, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Es grüßt euch, Paulus.
Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Darum geht es, und das war eben der Bibeltext, den wir uns angeschaut haben. Die erste Frage, die wir miteinander betrachten wollen: Was sagt denn Gott jetzt eigentlich über Liebe? Kann man die denn irgendwie definieren, wenn die Liebe das höchste Ziel sein soll? Wie kann man das dann irgendwie eingrenzen? Nun, Paulus, Gott beginnt erstmal mit den Dingen, was Liebe nicht ist. Und da steigen wir mal ein. Und der erste Gedanke, den er hier sagt: Euer ganzes Reden ist ohne Liebe nichts. Nun, wir reden ja eine ganze Menge. Also ich stehe zum Beispiel jetzt hier vorne und rede zu euch. All die unterschiedlichen Dinge, die wir sagen: Wenn ich mit Menschen oder mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wir haben ja eine ganz tolle Homepage, oder wir haben auch das Church Tools, und wenn ihr da einigermaßen unterwegs seid, dann wisst ihr immer ganz genau, wer an diesem oder jenen Sonntag predigt. Wenn ihr auf eine Konferenz geht, dann wollt ihr natürlich wissen, wer wird denn dort reden? Welche Sprecher sind denn eingeladen? Und so urteilen wir manchmal über die verschiedenen Leute und wir sagen: Oh, den musst du ganz unbedingt hören. Oder: Der ist klasse, den habe ich schon einmal gehört. Könnt ihr das ein Stück weit nachvollziehen? Wer hält denn die Predigt? Wer spricht denn? Und wir schätzen das, wenn dann vorne jemand steht, der es wirklich drauf hat, oder? Wenn wir wissen, der hat echt was zu sagen, und da gehen die Leute in Scharen hin und die Kongresse sind voll bis ganz hinten. Und das ist ja auch verständlich. Aber ihr Lieben, wenn wir diesen Text hier lesen, diese erste Aussage, dann ist das nicht das Wichtigste, das ist nicht das Entscheidende. Gott ist nicht beeindruckt von der Redegabe, Gott ist nicht beeindruckt von den tollen Worten oder den tiefen Einsichten oder der tollen Rhetorik oder was auch immer, was gesagt wird. Wovon ist Gott beeindruckt? Ich denke, von der Liebe. Gott will wissen, ob der Prediger, der dort vorne steht, Menschen liebt. Es kann sein, dass ihr an diesem Gottesdienst nachher rausgeht und sagt: Tolle Predigt, Nils, das hast du toll gemacht. Ich freue mich drüber auf die nächste Predigt. Hoffe ich wenigstens, dass er das denkt. Aber ich weiß nicht, was meine Frau denkt oder meine Kinder oder die Leute, mit denen ich in der kommenden Woche zu tun habe. Die werden nicht fragen, ob ich hier heute Morgen eine tolle Predigt gehalten habe über Liebe. Sondern die werden fragen, ob ich liebevoll mit ihnen umgehe. Und das ist ja der Unterschied. Ich kann die tollsten Reden schwingen. Er sagt es hier: Ich kann mit Menschen oder mit Engelzungen reden. Und hätte die Liebe nicht im Umgang miteinander, dann wäre das alles ein tönendes Erz oder nichts Besonderes. Die werden fragen, die Leute, ob ich überhaupt Liebe lebe. Und mein ganzes Reden, was ich sage, ohne die Liebe ist nichts wert. Also das ist die erste Aussage, die wir hier in der Bibel finden. Mein ganzes Reden ist ohne die Liebe nichts. Die zweite Antwort, die wir finden in diesem Bibeltext, und wir haben das eben auch schon gesehen in dem Bibeltext, ist: All unser Wissen, all das, was ich in meinem Kopf habe, all die Daten und die Fakten und all die tiefen Erkenntnisse, ohne Liebe ist nichts wert, gar nichts wert. Wenn ich prophetisch reden könnte und ich wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Kennst du dich gut in der Bibel aus? Es gibt ja so Leute, die sind so ein wandelndes Bibellexikon. Da kann man ein Wort oder einen Satz anfangen und sie wissen, wie es dann weitergeht. Es gibt so Leute, die ganz bestimmte Zusammenhänge in der Bibel sehr, sehr gut begreifen können und das auch wiedergeben können. Geistliche Zusammenhänge sehr, sehr gut hinbekommen. Ich weiß nicht, ob du mal einen IQ-Test gemacht hast. Was für einen IQ hast du? Wahrscheinlich mehr als ich. Keine Ahnung. Wenn du so bei 130, 135 bist, sehr, 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 sehr gut. Kann sein, dass du solch einen IQ hast. Vielleicht kann Einstein noch was von dir lernen. Aber Gott würde sagen, wenn du keine Liebe hast, nützt dir der ganze IQ gar nichts. Gar nichts. Die Aussage, die Paulus hier sagt, die Gott hier sagt, ist sehr deutlich. Und wir ahnen, was er damit sagen möchte und dass er recht hat. Wir sind in einer Zeit, in der Kommunikation sehr, 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 sehr viel ist. Ich habe eine Statistik gehört, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ich sage sie jetzt einfach mal, dass ein Durchschnittsmensch von heute an einem Tag so viel Informationen bekommt, wie ein Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben zur Verfügung hat. An den ganzen Medien und was es alles gibt. Könnt ihr gerne mal nachprüfen, ob das so ist. Aber wir werden überflutet von Wissen und wir werden überflutet von Daten. Aber die Statistiken sagen ganz klar, die Welt hat sich deswegen nicht verändert. Es gibt genügend Gewalt und Missbrauch und was weiß ich alles. Und Paulus sagt es hier noch ein Stück weiter, selbst prophetische Worte direkt von Gott sind ohne Liebe wertlos. Wenn ich hier stehen würde und wenn das so sein würde, dass ich jetzt einen ganz direkten Draht zu Gott hätte und ich würde prophetisch direkt in dein Leben hineinsprechen und du würdest sagen, boah, woher weiß der das? Warum kann der mir ein direktes Wort in mein Leben reinsprechen? Und das stimmt auch noch. Und du wärst tief beeindruckt. Tief beeindruckt. Gott ist hier mitten unter uns und er redet. Und er sagt, wenn ich selbst so etwas hätte und hätte die Liebe nicht, nichts, 0, nichts, wäre nichts wert. Das war die zweite Aussage, die Paulus hier macht in dem ersten Korintherbrief. Es gibt noch eine dritte Antwort. Ohne Liebe ist all unser Glaube nichts wert. Er sagt, hätte ich allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Hat jemand von euch schon mal einen Berg versetzt? Einen Schuldenberg vielleicht so, weggeschoben oder hergeschoben, keine Ahnung. Hast du schon mal gebetet und ein Berg hat sich versetzt, ist ins Meer gegangen oder irgendetwas? Wenn du solch einen Glauben hättest, also einen wahnsinnig großen Glauben, aber du hättest die Liebe nicht, wäre es nichts wert. Nicht einmal ein bergeversetzender Glaube beeindruckt Gott, wenn wir die Liebe dabei verletzen. Gott möchte, dass wir als Nachfolger Jesu ein Leben leben, das von der Liebe geprägt ist. Das will er hier sagen. Gott möchte, dass unser Inneres von der Liebe geprägt ist. Wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, da ist so viel Schaden entstanden durch Rechtgläubigkeit. Das hängt mit Glauben zusammen, aber falschem Glauben. Da ist so viel Schaden entstanden, wenn jemand sagt, ich weiß es aber besser als du. Und dann ist er rechtgläubig. Und dann mit anderen Menschen schlecht umgeht. Glaube ohne Liebe ist nichts wert. Es gibt einen Vers, der diese Sicht ganz deutlich unterstreicht. Und er macht es so deutlich, dass Glaube nicht unbedingt Glaube ist. Jakobus sagt das in seinem Brief, im Jakobus Kapitel 2. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Gut und schön. Aber das glauben doch sogar die Dämonen. Dann nimmt Jakobus das Beispiel aus der unsichtbaren Welt. Dämonen, ja, die glauben auch, dass es Gott gibt. Die glauben auch, dass es Jesus gibt. Aber sie lieben nicht. Also so eine Art von Glaube ist auch nicht das Richtige. Sie lieben Gott nicht. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist eine Liebe, die in einer Liebesbeziehung zu Gott ist und in einer Liebesbeziehung zu anderen Menschen ist. Wirklicher Glaube hängt auch immer mit Gemeinschaft zusammen, mit Beziehungen zusammen, mit der Liebe, die wir untereinander haben. Liebe sucht auch immer die Beziehung zu anderen Menschen. Die kann darüber nicht hinweggehen. Johannes schreibt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Da merkt man, dass Liebe alleine zu Gott auch nicht richtig ist, sondern Liebe immer einen Ausfluss sucht, eine Beziehung sucht zu anderen Menschen, in der Art und Weise, wie man umgeht. Also, wir haben schon drei Antworten gefunden, noch eine vierte Antwort, was Liebe nicht ist, was Paulus in diesem Text sagt. Ohne Liebe ist all unser Einsatz nichts wert. Ich lese euch mal den Vers. Wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, dann wäre mir das alles gar nichts nütze. Das wäre nichts wert. Nun, das ist schon mal ein dickes Ding, oder? Habt ihr schon mal viel, viel Geld verschenkt an die Armen? Da fühlt man sich gut, wenn man sowas macht. Wenn man eine Sonderspende überweist und sagt, jetzt, das hast du gut gemacht, Nils. Oder wenn man einen Missionseinsatz irgendwo hinmacht in ein dritte Weltland und seinen Urlaub dort opfert und dort vielleicht irgendetwas aufbaut und dort mithilft, dann kommt man nach Hause und man hat ein gutes Gefühl. Sehr schön. Oder man ließ seinen Leib verbrennen. Na, das haben wir jetzt hier noch nicht gemacht, hat noch niemand gemacht. Und hätte die Liebe nicht, dann wäre das alles nichts nütze. Also die Dinge, die wir hergeben, die Dinge, die wir weitergeben, da gibt es ja ganz unterschiedliche Motive. Manche Leute machen das zum Beispiel aus einem Pflichtgefühl. Ich bin zum Geburtstag eingeladen. Was habe ich als letztes von dem geschenkt bekommen? Oh, die tolle DVD. Also mindestens eine DVD muss es auch sein, wenn ich was zurückschenke. Ungefähr in dem Wert. Das ist ein Pflichtgefühl. Oder manche schenken aus einem schlechten Gewissen heraus. Wenn der Ehemann das nächste Mal mit einem Blumenstrauß kommt, hoffentlich hat er nichts ausgefressen. Könnte ja sein. Das ist ein schlechtes Gewissen. Oder man will mit Geschenken auf sich aufmerksam machen. Es gibt ja alle möglichen Dinge. Aber das hat nicht mit Liebe zu tun oder mit Wertschätzung, sondern mit Taktik, mit Bestechung. Und die Liebe, von der Paulus hier spricht, die hat etwas mit unserem Leben zu tun. Unser Reden, unser Wissen, unser Glaube und unser Einsatz bewegt solch einen Schlüssel der Liebe nicht. Ich sage das nochmal. Unser Reden, unser Wissen, unser Glaube und unser Einsatz ohne Liebe bewegt gar nichts. Dann können wir das beste Schloss suchen und wir haben den passenden Schlüssel und wir kommen nicht rein. Manche von euch haben das schon erlebt, dass sie vor der Tür standen und nicht mehr reinkamen. Und es probiert haben und probiert und dann durchs Fenster und was auch immer. Und letztendlich war es der Schlüsseldienst, der teure Schlüsseldienst. Reden, Wissen, Glaube und Einsatz bewegt den Schlüssel nicht. Und das führt uns jetzt zu der zweiten Frage, die wir beantworten wollen. Was ist denn jetzt über, was ist denn das für eine Liebe? Oder was sagt denn Gott über diese Liebe? Wie kann man denn diese Liebe beschreiben? Jetzt haben wir erstmal gesagt, also das ist es schon mal nicht. Aber wie kann man sie denn jetzt beschreiben? Was ist denn das für eine Liebe? 40 Tage Liebe in Aktion ist ja so eine Kampagne, mit der wir heute anfangen. Als das vor 10 Jahren, 15 Jahren irgendwann in Deutschland initiiert wurde, gab es einen Gründerkreis, die sich Gedanken gemacht haben, wie nennen wir denn dieses Kind? 40 Tage. Und dann hat einer gesagt, komm, wir nennen das 40 Tage der Liebe. Und dann hat jemand gesagt, nee, nee, das machen wir nicht. Das klingt nach Reeperbahn, das machen wir nicht. Das passt nicht. Das ist missverständlich. Ich habe gestern mal das Wort Liebe bei Google eingegeben und mal geguckt, was kommt denn da so alles? Es sind 387 Millionen Einträge gewesen, als ich dieses Wort Liebe eingegeben habe. Aber als ich mir dann diese Einträge genauer angeschaut habe, habe ich gemerkt, nee, das hat mit Liebe eigentlich gar nichts zu tun. Das hat eher mit Sex zu tun oder sowas. Also habe ich mal Sex eingegeben. Jetzt habt ihr eine Idee, wie viele Einträge das waren? Kommt mal die nächste Zahl. 5 Milliarden und so weiter. Einträge in 0,42 Sekunden oder so. Was merkt man da? Wir wissen eine Menge über Sexualität, da wird so viel geredet, aber von echter Liebe, da musst du suchen. Der Vergleich ist ganz deutlich. Es wird sehr, sehr, sehr viel über Sexualität geredet, aber nicht über das, was wirkliche Liebe ist. Der erste Gedanke, der mir wichtig wird heute Morgen, ist, dass Liebe ein Gebot ist. Wenn wir Gott fragen würden, was denkst du denn über Liebe, wie siehst du das denn überhaupt? Dann würde er sagen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. So würde Jesus antworten. Ein neues Gebot gebe ich euch. Kann man Liebe gebieten? Geht das? Na, meistens sagen wir doch, Liebe ist ein Gefühl. Kann man ein Gefühl befehlen, gebieten? Geht das? Kann man sagen, freu dich jetzt, wenn du dich nicht freust? Schwierig, oder? Kann man sagen, Liebe jetzt, Ausrufezeichen? Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Fühl dich jetzt gut, sei glücklich. Schwierig. Gefühle kann man nicht befehlen. Aber trotzdem ist es richtig, dass Liebe erst einmal kein Gefühl ist. Liebe ist kein Gefühl. Wenn man Gefühle nicht befehlen kann, aber Jesus sagt, wir sollen einander lieben, dann muss da doch irgendwo ein Schlüssel drin sein. Dann muss in der Aussage, die Jesus sagt, doch irgendwo eine Wahrheit drin sein, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch etwas mit unserem Willen zu tun hat. Liebt einander. Jesus befiehlt das. Wir machen die Erfahrung, Liebe ist kein Gefühl, aber Liebe bewirkt Gefühle. Und wenn man das richtig angeht, wenn man mit der Liebe Gottes erfüllt wird, dann verändert sich im Herzen etwas. Liebe ist auch eine Entscheidung, da kommen wir später noch dazu. Und ich glaube, wenn wir diesen Gedanken verstehen, dass Liebe ein Gebot ist, dass Gott uns Liebe gebietet, und wenn wir das einfach mal so jetzt annehmen, egal was die Gefühle sagen, ob ich mich toll finde oder nicht, keine Ahnung, aber wenn ich das als Gebot nehme, ich glaube, da würde sich viel in unserem Miteinander verändern. In manchen Ehen, in unseren Ehen, in dem Miteinander, wie wir auch als Gemeinde miteinander umgehen. Das Verständnis von Ehe wäre vielleicht ganz anders. Es gibt Phasen in einer Ehe, wo man wie in einem Kalender Sommer, Frühling, Sommer, Herbst und manchmal auch den Winter. Es gibt diese Phasen. Und es kann sein, dass dann da keine Gefühle mehr da sind. Aber ich bleibe bei dieser Entscheidung. Wir empfinden nichts mehr füreinander. Ich würde sagen, das ist falsch. Andersrum. Was musst du machen, dass du wieder neu was empfindest? Ich glaube, da kann man gar ganz klare Schritte gehen und einander Mut machen. Und wenn wir Gott ernst nehmen und das glauben, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, dann können wir auch ein Stück weitergehen. Liebe ist also erstens ein Gebot. Zweitens, Liebe ist eine Willensentscheidung. Wir können entscheiden, willentlich, ob ich lieben will oder ob ich nicht lieben will. Ich kann mein Herz ein Stück weit lenken. Gefühle, da tun wir uns schwer. Aber wir können unser Herz lenken. Will ich lieben oder will ich nicht lieben? Bin ich der Feind oder bin ich der Freund? Im 1. Korinther 14, Vers 1 sagt Paulus, lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Das ist eine Willensentscheidung. Lasst doch die Liebe euer höchstes Ziel sein. Ich finde das eine sehr wichtige Entscheidung, eine sehr wichtige Aussage, die er hier macht. Wenn die Liebe mein höchstes Ziel ist, dann sage ich Gott, ich will dich lieben und ich will deine Liebe als allererstes kennenlernen. Und dann kennst du jemanden und du in deinen Gedanken sind alle möglichen Situationen, wo jemand anderes dich verletzt hat und du entscheidest dich. Ich rede jetzt nicht von Gefühlen. Du entscheidest dich und sagst, ich lasse es nicht zu, dass das, was damals passiert ist, meine jetzige Situation und meine Zukunft weiter negativ beeinflusst. Ich treffe eine willentliche Entscheidung. Und ich glaube, dass dann die Weiche schon mal ein bisschen in die richtige Richtung gestellt ist. Gott möchte, dass wir lieben und Gott möchte, dass wir diesen Entschluss treffen. Gott hat diesen Entschluss getroffen, dass er uns liebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist ein Entschluss von Gott. Das ist nicht nur ein Gefühl. Ich glaube, dass es eine Willensentscheidung ist, dass er gesagt hat, ich schicke meinen Sohn jetzt in diese Welt, obwohl die total daneben sind und mit mir nichts zu tun haben wollen. Ich mache das. Das ist eine Willensentscheidung. Ein dritter Gedanke. Liebe ist eine Tat, ist eine Aktion. Liebe in Aktion. Liebe ist auch etwas, was man ein Stück weit macht. Die Bibel sagt im 1. Johannes 3, Vers 18, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat. Also Liebe hat nicht nur etwas mit einer Willensentscheidung zu tun oder mit einem Gebot, sondern auch, wo es dann praktisch wird, mit Taten. Es gibt ja so viel, was über Liebe geschrieben wird. Ich habe euch gesagt, ich habe bei Google einfach mal die Liebe eingegeben, da kommen so viele Sachen. Und da kommen Liedtexte und das und jenes und romantische Sachen und was auch immer, Tipps. Es wurden so viele Lieder und Gedichte geschrieben. Aber wenn es in unser Leben hineinreicht, dann muss es zur Tat werden. Allein bei Google, das hilft uns nicht. Der Gegensatz wäre, das Gegenüber wäre, wenn ich sage, ich liebe dich. Ich vergebe dir. Lass uns mal einen Kaffee miteinander trinken. Lass uns mal ein Stück aufeinander zugehen oder ich habe das nicht richtig verstanden. Ich liebe dich. Wann habt ihr das letzte Mal zu eurem Ehemann oder Ehefrau gesagt? Einfach diese drei Worte, ich liebe dich. Die Frage stelle ich mir selber auch. Oder bei Vätern und Müttern, wann habt ihr das letzte Mal euren Kindern gesagt, ich hab dich lieb? Oder habt das durch irgendeine Geste deutlich gemacht? Hoffentlich heute Morgen, ich weiß es nicht, vielleicht war es ja so. Oder in euren Freundschaften, wann hast du einem Menschen, der dir viel bedeutet, das mal so gesagt, du, ich schätze dich echt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du dich einbringst. Ich bin froh, dass ich dich als Freund habe. Und ich bin froh, ich kann dich jede Tag und Nacht anrufen. Und ich weiß, du wirst Zeit für mich haben. Oder irgendetwas in dieser Richtung. Wir brauchen das und wir brauchen diese konkreten Dinge, weil die konkreten Dinge die Veränderung bringen. Nicht nur unsere Absichten, nicht nur unsere Wünsche. Ihr habt auf eurem Sitz solch eine Ermutigungskarte gefunden. Vielleicht sitzt ihr gerade drauf, ich weiß ja nicht. Nehmt euch mal gerade diese in die Hand. Eine Ermutigungskarte. Manchmal kann ein kleiner Gruß eine große Ermutigung sein. Und wir sind ja schon jetzt in der ersten Woche, wir sind mittendrin in Liebe in Aktion. Ihr werdet jede Woche eine Karte bekommen, wo ihr, wenn ihr das wollt, aktiv werden könnt. Und da steht gar nicht viel drauf auf der Rückseite. Das dürft ihr nämlich was draufschreiben. Und vielleicht fällt dir eine Person ein, die du ermutigen willst. Mit einem kurzen Satz oder mit irgendeiner schönen Geste. Eine Konsequenz der Liebe. Liebe darf nicht bei Worten stehen bleiben, sondern es muss zu einer Tat werden. Ich bin froh, dass wir bei dieser Aktion, bei dieser Kampagne Liebe in Aktion nicht nur die Sonntage haben. Wir haben ja auch die Momente, in denen wir jeden Tag unser Buch lesen dürfen, eine Andacht, eine persönliche Zeit mit Gott. Und wenn du im Teenie-Alter bist, kriegst du das geschenkt, kannst du hinten am Büchertisch abholen. Es gibt diese Momente, wo wir auch mit Kleingruppen, in Kleingruppen unterwegs sind und wo wir genau solche Dinge einüben können und einfach mal ausprobieren können. Wie reagiert denn derjenige, mit dem ich jetzt 7 Wochen zusammen bin, wenn ich ihm so eine Postkarte schicke? Was passiert denn da in den zwischenmenschlichen Beziehungen? Und dann kann man darüber reden, wie man sich gegenseitig ermutigen kann. Einfach mal anrufen oder besuchen oder einen Termin ausmachen, beim Einkaufen helfen oder was auch immer. Jesus sagt, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat. Das ist manchmal sehr herausfordernd. Und deswegen gibt es noch einen vierten Gedanken, den ich euch mitgeben möchte. Liebe hat etwas mit Hingabe zu tun. Johannes sagt das in seinem ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das kann in guten Zeiten sein und das kann in schlechten Zeiten sein. Gott ist Liebe. Wer in ihm bleibt, da bleibt Gott in ihm und er in ihm. Ich möchte uns jetzt ein Interview zeigen von einem Ehepaar, die in einer Gemeinde in den USA gelebt haben, leben noch. Ein Interview über eine Zeit, in der Liebe durch eine schwere Zeit hindurchging. Ein Interview, wo man merkt, es hat ganz toll und romantisch und schön angefangen und dann kamen die schweren Stürme des Lebens. Und dann merkt man, dass Liebe etwas auch mit Hingabe zu tun hat. Ich glaube, wir müssen den Vorhang wieder zuziehen und dann schauen wir uns dieses Interview mal miteinander an.
Robin und ich trafen uns 1993 zum ersten Mal in der Saddleback-Gemeinde. Robin hatte den Begrüßungsdienst für die Gottesdienste am Sonntagmorgen und den Gebetskartendienst übernommen und ich gehörte zu dem Hausmeisterteam. Wir waren knapp ein Jahr miteinander verlobt. 1994 heirateten wir in der Saddleback-Gemeinde, damals noch in unserem alten Lobpreiszelt. Pastor Doug Fields hat uns getraut. Wir hatten eine wirklich großartige Beziehung in unserer Ehe in diesen 5 Jahren. Am 22. Januar 1999 küsste ich Robin zum Abschied am Morgen, als sie sich auf den Weg zur Arbeit machte. Und ich bin zu meiner Mutter gefahren, um einige Dinge für sie zu erledigen. Ich bekam um 4.30 Uhr einen Anruf am Freitagnachmittag von einem ihrer Mitarbeiter, der mir sagte, dass sie so starke Kopfschmerzen hätte, dass sie den Krankenwagen gerufen haben und sie sich nun auf dem Weg ins Krankenhaus befänden. Als der Chirurg herauskam, kam er zu mir und sagte, dass die Computertomographie massive Blutungen zeige. Er gebe ihr selbst bei einer Operation nur eine 50-prozentige Überlebenschance. Dr. Palmer kam zu mir und sagte, ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ihre Frau liegt im Koma. Wir müssen jetzt abwarten und es jeden Tag beobachten. Eines Nachmittags betete ich am Krankenbett für Robin und bat den Herrn um Heilung für Robin, dass er sie aus dem Koma erwecken solle. Ich öffnete meine Augen und sah, dass Robins Augen offen waren und sie sah mich an und sagte, ich liebe dich und ich habe Durst. Ich habe gelacht und geweint, als ich sah, dass Gott ein Wunder in unserem Leben vollbracht hatte. Robin blieb für 3 Monate in einem Missionskrankenhaus und wurde dann nach Hause entlassen. Wir brauchten eine Vollzeitpflege für sie. Ich habe dann eine Pflegekraft angestellt, die 3 Monate bei uns war. Eines Tages kam sie zu mir und sagte, dass sie wieder zurück zu ihrer Familie müsse. Zu diesem Zeitpunkt empfand ich, dass ich Robins Pflege übernehmen sollte. Das teilte ich dem Hausmeisterteam der Gemeinde mit. Ich helfe Robin, jeden Morgen aufzustehen, wasche sie und ziehe sie an. Wir arbeiten zusammen als ein Team. Wir frühstücken zusammen. Wir haben unsere stille Zeit zusammen. Wir lesen gemeinsam die Bibel. Ein paar Tage in der Woche gehen wir gemeinsam zur Therapie und dann helfen wir in der Kirchenverwaltung der Saddleback-Gemeinde. Und wir helfen im Begrüßungsteam im Samstagnachmittag-Gottesdienst. Wenn man durch so eine Situation wie Robin und ich geht, dann braucht man eine Kleingruppe, die wie eine Familie eng zusammenhält. Das ist unsere Kleingruppe für uns wirklich. Einfach füreinander da zu sein, Liebe und Unterstützung füreinander zu zeigen. Ich bin so dankbar, dass wir unsere Gruppe als eine echte Unterstützung haben dürfen. Es gibt Zeiten bei uns, in denen einfach alles auseinanderzufallen scheint. Dann sehe ich Robin an und sehe das Lächeln auf ihrem Gesicht, fange an zu lachen und sage, Herr, du hast Robin in mein Leben gebracht. Du wusstest, als wir uns zum ersten Mal trafen, was passieren würde und wo wir heute stehen würden. Und wir betrachten jeden einzelnen Tag und danken dir für alles, was du für uns gegeben hast und dafür, womit du uns noch segnen wirst. Ich könnte nicht um mehr bitten als das, was wir haben. Ich hab dich lieb. Ich dich auch.
Der Arzt, der Robin behandelt hat, hat zu Neil an einer Situation Folgendes gesagt. In den meisten Fällen, in denen es zu lebenslangen Schäden und Behinderungen kommt, halten junge Ehen das nicht aus. Meistens geht der gesunde Partner, weil die Belastung so groß und schwer wird. Aber in diesem Fall hat der Mann seine Frau buchstäblich gesund geliebt. Ich habe solch eine Art von Liebe noch nie erlebt. Wir merken, dass Liebe eine ganz, ganz große Macht hat. Es geht nicht um schöne Worte, es geht in diesen 7 Wochen auch nicht um schöne Gottesdienste, wo wir ermutigt werden und dann aber alles wieder vergessen. Sondern ich glaube, dass Gott unser Herz berühren will. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, wie Liebe praktisch werden kann. Ich möchte mit ein paar Empfehlungen schließen. Und die erste Empfehlung, die ich uns geben möchte, ist, wenn der Liebe der Schlüssel ist für unser Leben, dann müssen wir in diesem Bereich wachsen. Und da müssen wir alle, da dürfen wir alle wachsen, ich auch. Da dürfen wir Gott darum bitten, dass wir in diesem Bereich stärker werden, weil das Wichtige ist. Und wir können wachsen, indem wir, und wir haben das hier eben gesehen, in eine verbindliche Gemeinschaft von einer Kleingruppe uns begeben. Und das macht ja diese 40 Tage so wertvoll, weil wir, das ist eine begrenzte Zeit und wir sagen, wir gehen in eine Kleingruppe rein und lassen das zu, dass wir einander beschenken, dass wir einander tragen. Und dann sitzt ihr dort zusammen und könnt die Anregungen euch anschauen. Ich mache für jede Kleingruppe jede Woche ein Video, das ihr euch anschauen könnt, ungefähr eine Viertelstunde. Wenn ihr das Video noch nicht habt für diese Woche, dann könnt ihr zu mir kommen, ich gebe es euch dann. Und dann könnt ihr euch die Lektionen durchlesen und ihr könnt offen über eure Stärken und Schwächen reden. Und ich glaube, Gott wird euch segnen, weil dort ein ganz großer Segen drauf liegt. Wenn jemand heute Morgen noch nicht weiß, wo er unterkommen könnte, wir haben hinten Listen oder kommt auf uns Mitarbeiter zu, wir werden dann schon irgendwo noch ein Plätzchen finden. Die erste Empfehlung ist, verbindliche Gemeinschaft in einer Kleingruppe. Die zweite Empfehlung, die ich euch geben möchte, ist, dass ihr, wenn ihr solch ein Buch schon habt, dass ihr auch wirklich drin lest. Reserviert euch ein paar Minuten, Viertelstunde pro Tag. Lest die Andacht. Lasst es zu, dass die Liebe Gottes direkt zu euch spricht, euch direkt anspricht. Und ein dritter Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, wir wollen in diesen 40 Tagen auch einen Bibelvers jede Woche auswendig lernen. Lass das Wort Gottes in deinem Herzen groß werden. Ihr habt das auch auf euren Plätzen gefunden und dort steht, lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Lasst es zu, dass dieser Wert, dieser Schlüssel immer, immer, immer größer wird. Betrachte das. Denkt darüber nach. Betet darum. Bittet Gott, dass er Liebe in unser Herz hineinschenkt. Ich bete auch darum, dass Gott unser Herz erreicht. Und ich glaube, dass dann etwas passieren kann in diesen 40 Tagen, nämlich, dass Gott dein Herz erreicht, dass Gott mein Herz erreicht, dass Gott unser Inneres verändert, unsere Gemeinschaft verändert. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Das ist der Vers, den wir lernen wollen. Und wir machen das so, zum Abschluss von dieser Predigt, wir sagen diesen Vers mal zusammen auf. Wenn ihr es nicht mehr wisst, einfach den Zettel rausholen, diese Karte rausholen und wir sagen es auf Kommando zusammen. Jetzt, lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. 1. Korinther 14, Vers 1. Was steht im 1. Korinther 14, Vers 1?
Lasst die
die Liebe euer höchstes Ziel sein. Und wo steht das? Korinther 14, Vers 1. Lasst die Liebe unser höchstes Ziel sein. Das wollen wir und darum beten wir. Und ich bete jetzt mit uns, ich lade uns ein, dass wir aufstehen dazu und die Musiker dürfen gerne nach vorne kommen.